Ich möchte euch die Textlesung aus Jonas 2 einmal vorlesen. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er half mir aus meiner Not. Ich war dem Tode nah, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer, rings um mich türmten sich die Wellen auf, die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, jetzt hast du mich für immer verstoßen. Werde ich deinen heiligen Tempel je wiedersehen? Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich vor dem sicheren Tod bewahrt und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich, und du hörtest mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und ich danke dir, dass der Magnus heute Morgen da ist. Und ich möchte jetzt einfach für ihn beten, Herr, dass du ihn erfüllst mit deinem Heiligen Geist, ihm Vollmacht schenkst, ja, zu uns zu reden, und dass du uns erfüllst mit deiner Gegenwart, die Herzen aufmachst, die Ohren weit machst, aufzunehmen, was du uns sagen möchtest, was dran ist für unser Leben. Dir sei Lobpreis und Ehre, heiliger Gott. Amen.
Ich grüße Sie und euch ganz herzlich. Wir machen es jetzt so, dass ich du sag und dann nachher setze ich mich dahin und ich habe alle Zeit der Welt und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr du oder sie sagt und genau das bekommt ihr zurück. Unser Predigttext steht heute in Matthäus 12, die Verse 38 bis 42. Und bevor wir mit dem Tatort anfangen, lesen wir den Text und wir erheben uns vor Gottes Wort. Matthäus 12, die Verse 38 bis 42. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen des Jona, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und sie werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Hier ist unser Schenkel deiner Gnade, dass wir jetzt verstehen, was du zu sagen hast. Und dass wir in unserer Zerbrochenheit des Lebens und in den Anfechtungen, denen wir ausgesetzt sind und der Müdigkeit unseres Herzens, dich sehen und darüber froh werden und es uns genügt und wir gläubiger gehen, als wir gekommen sind, zu deiner Ehre. Amen. Setzt euch gern, lehnt euch zurück. Nach wie vor ist es die große Leidenschaft vieler Menschen, Detektiv zu spielen. Nicht nur als kleines Kind zu Ostern irgendwelche Eier zu suchen, sondern es gibt auch jahrelang schon den Trend, dass das Hauptgenre an Büchern, das verlegt wird, Kriminalromane sind. Kriminalgeschichten, es passiert irgendwas und wir wollen dem dann noch so nachspüren, darüber nachdenken. Es kommt heute Abend auch wieder so ein... Kommt gleich? Kommt es heute Abend? Ein Tatort. Nach wie vor die beliebteste Fernsehsendung Deutschlands. Heute Abend kommt die Top 8. Also ihr habt das vielleicht mitbekommen, seit Corona starten die so eine Reihe, wo man online voten kann, welcher Film jetzt gezeigt werden soll. Und es ist jetzt quasi abgestaffelt und dann in 8 Wochen kommt dann wohl der beste Tatort, den es jemals gab. Notiert euch im Kalender. Für die von euch, die nicht so in der Tatort-Generation aufgewachsen sind, kennen vielleicht manche das hier. Diese Herren oder diese Fernsehsendung heißt Sherlock, ist sehr beliebt unter der Kohorte 13 bis 21. Es ist Sherlock Holmes, der offensichtlich wieder in die Zeit von heute katapultiert wird und da mit den heutigen Mitteln irgendwelche Rätsel löst. Sehr beliebt, 4. Staffel, dann gab es einen Streit zwischen den beiden in der realen Welt und deswegen gibt es jetzt keine weitere Staffel mehr, aber es hat Millionen von Zuschauern. Und für die von uns, die da immer noch nicht so mit anfangen können, die Kohorte unter 10, bei der bin ich auch dabei, die hat gern solche Bilder. Wimmelbilder, die heißen ursprünglich mal Where's Wally? Und ich kann euch sagen, der ist irgendwo da oben, ich hab mal gesucht, ob ich ihn finde. Ihr könnt ja dann nachher, wenn die Predigt arg langweilig wird, noch ein bisschen länger schauen. Da gibt es also eine kleine Person und die hat so einen roten, so eine Mütze an und hat so eine rot-weiß gestreifte T-Shirt-Kombination. Und die Aufgabe ist also, das kann man in der Bücherei ausleihen, dass man auf diesem riesigen Wimmelbild versucht, diesen Wally zu finden. Offensichtlich haben die Menschen, die das vermarkten, verstanden, dass es eine große Freude ist, schon für ganz kleine Kinder zu suchen, zu ermitteln, zu gucken, was wichtig und was unwichtig ist. Und vor allem bei dem, da sehen wir sinnbildlich, und bei anderen Themen, wie zum Beispiel der Tatort, des Tatorts, wird es ein bisschen unklarer, aber die Hauptqualifikation eines Ermittlers besteht eben genau darin, so ein großes Bild zu sehen, aber das Entscheidende dann zu finden. Es liegt da drin, dass wir als Tatortbegeisterte uns sonntags mit Chips und koffeinfreiem Cola auf den Sofa setzen und dann diesen Ermittlern über die Schulter schauen. Wir schauen denen nach, was die rausfinden. Wir gucken, wer besonders verdächtig schaut und wollen so über 90 Minuten hinweg erkennen, wer der Täter ist, dessen, was da Schreckliches getan wurde. Unser Text heute hat auch so eine Art von Kriminalgeschichte. Wer von euch noch nicht an der FTH war und da Bibelkunde belegt hat, der weiß vielleicht nicht so genau, wie das Matthäusevangelium aufgebaut ist. Das Matthäusevangelium wurde von einem Evangelisten geschrieben, der hieß Matthäus, der wird dann in diesem Evangelium Levi genannt, ein Zöllner. Und der hat was ganz Schlaues entdeckt, nämlich dass Menschen auf verschiedene Weisen angesprochen werden. Manche von euch haben jetzt große Leichtheit oder große Einfachheit, mir zuzuhören und die werden nachher sagen, okay, der hatte was für mich da. Manche von euch haben große Schwierigkeit, weil ich wenig Geschichten erzähle. Der Matthäus hat beides gut verstanden und deswegen hat er 5 Redeblöcke gemacht. Die habe ich hier mal für euch markiert und die hat er eingestreut in seine Geschichte mit Jesus. Um den Menschen klarzumachen, es gibt wirklich theologisch Fundiertes und Nahrhaftes in beiden Seiten. In Narrativen, in Geschichten und ganz theologisch ausgedrückt. Die interessanteste oder bekannteste Rede, die ihr wahrscheinlich auch kennt, ist die Bergpredigt. Und wir befinden uns jetzt also mitten in dieser Reise durch das Matthäusevangelium. Und mit Jesus sind wir ja schon seit dem 1. Kapitel unterwegs. Und wir hatten die Bergpredigt hinter uns und dann kommen verschiedene Wundergeschichten. Dann sendet Jesus die 12 Jünger aus. Die haben dann auch große Schwierigkeiten. unterwegs und dann kommt eben das Kapitel 11 und 12. Und Kapitel 11 und 12 hat noch mehr als die anderen Kapitel diesen Wunsch, Juden, Pharisäern, Schriftgelehrten zu erklären, wer Jesus ist. Jetzt dürft ihr das glauben oder nicht. Ich möchte es euch ganz kurz nachvollziehbar machen. Kapitel 11 und 12 ist durchwoben mit der Frage, wer ist Jesus eigentlich? Und so wie bei einem guten Ermittler müssen wir jetzt die erste Aufgabe machen. Der erste Punkt heißt, die Umgebung des Tatorts anschauen. Das ist unsere Umgebung. Und noch genauer Kapitel 11 und 12. Und wer von euch seine Bibel dabei hat, der wird schnell erkennen, dass das 11. Kapitel beginnt mit der Täuferfrage. Der Täufer, Johannes der Täufer, meldet sich uns aus dem Gefängnis und sagt, bist du eigentlich der, auf den wir gewartet haben? Bist du derjenige, für den ich hier im Gefängnis sitze? Und Jesus sagt zu den Jüngern, geht wieder zurück zu Johannes dem Täufer und sagt ihm, was ihr hier seht, nämlich das Lahme gehen und das Blinde sehen und das Gefangenen die hohe Botschaft erzählt wird. Ein klassisch messianischer Text aus Jesaja. Und dann geht's weiter und es wird Verschiedenes verhandelt im 11. Kapitel und er kommt dann auch in so eine Gesetzesdiskussion Anfang vom 12. Kapitel, diese Jesus und seine Jünger waren sind am Sabbat im ganz gewöhnlich wie übliche Juden in den Synagogengottesdienst gegangen und danach haben manche Pharisäer sie begleitet und die Jünger hatten so starken Hunger, dass sie durch die Ehrenfelder gegangen sind und dort verschiedene kleine Ehren gepflückt haben. So beginnt das 12. Kapitel. Und das wäre jetzt für uns wahrscheinlich kein Problem, Mundraub. Aber es ist offensichtlich ein Problem für die Pharisäer gewesen, denn am Sabbat Ehren zu pflücken heißt Arbeit tun und das ist Sünde. Und wieder kommen sie mit Jesus in eine Diskussion und sagen, wie können deine Jünger das machen? Und Jesus erzählt verschiedene Geschichten aus dem Alten Testament und erklärt, dass der Sabbat nicht für reine Observanz gemacht ist, dass wir dem dienen, sondern dass der Sabbat uns dient. Und er bringt da dieses Wort vom Menschensohn, der Herr des Sabbats ist. Und direkt danach heilt er jemand am Sabbat und tut wieder irgend sowas. Und dann kommt in Vers 15 die Aussage, und es folgten ihm eine große Volksmenge und er heilte alle wieder am Sabbat. Und es wird deutlich im Laufe dieses 12. Kapitels, dass unbedingt geklärt werden muss, wer denn dieser ist, der nicht redet wie die Schriftgelehrten, sondern in Vollmacht. Soweit unser Text in seinem Tatort. Der zweite Punkt heißt, den Tatort ganz genau anschauen. Spätestens jetzt, wenn ich dann also mal wieder zu euch komme, müsst ihr eure Bibel dabei haben. Denn es ist euch ja völlig egal, was ich zu sagen habe, ob ich nachher viele interessante, witzige Geschichten erzählt habe oder nicht. Dadurch wird euer Glaubensleben nicht stärker oder schwächer, wahrscheinlich eher schwächer. Entscheidend ist ja, dass wir unsere Bibel dabei haben und da nachspüren, ob dieser Text es sagen möchte. Nur wenn es der Text sagt, sagt es Gott. Ehrlich gesagt gehe ich ja nachher wieder und es kann euch dann auch egal gewesen sein, was mit mir ist. Wenn wir gute Ermittler sein wollen durch diese Bibel hindurch, brauchen wir unbedingt unsere Bibel, um das ganz genau anschauen zu können. Ich habe euch trotzdem mal meine Bibel mitgebracht und das aufgeschrieben. Unser Tatort liegt in diesem Umfeld, das wir gerade angeschaut haben. Wer ist dieser Jesus? Und so kommt es auch in unserem Abschnitt, ein ganz wichtiger Abschnitt, weil es jetzt die große Möglichkeit gibt, dass Pharisäer offen zu Jesus gehen und sagen, hey, wer bist du? Und wenn wir mal von oben nach unten den Text betrachten, wird gleich was deutlich, was entscheidend ist für diese Diskussionsweise des ersten Jahrhunderts. Dann antworten ihm einige der Pharisäer und Schriftgelehrten und sie sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Wenn ich euch jetzt sage, damit fragen sie ihn ganz direkt, wer du bist, dann ist es vielleicht nicht für jeden direkt einleuchtend. Aber im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung ist die Frage des Zeichens die Frage von der Legitimität. Wenn du also ein Zeichen tun kannst, dann sagt es darüber was aus, wer du bist. Wir kennen das vielleicht aus der Kinderstunde vom Pharao und Mose und Aaron, wo dann der Pharao in 9,7 sagt, welche Wunder könnt ihr tun und wer ist euer Gott? Und natürlich will der Pharao wissen, wer von den beiden der Stärkere ist. Und so geht es auch im ersten Jahrhundert. Wenn also Menschen da zu Jesus kommen, dann sagen die nicht, mach mal so ein kleines Wunder für uns, dass wir amüsiert sind, sondern sie sagen, sag du uns mal, wer du bist. Und die von euch, die dieses Kapitel 12 kennen, wissen, da gibt es nur Wunder, die ganze Zeit. Da gibt es das Wunder der Heilung am Sabbat. Da gibt es dieses Wunder Summarium in Vers 15, wo ganz viele geheilt werden. Da gibt es die Geschichte, wo Jesus einen Dämon austreibt. Und dann die Pharisäer sagen, der ist mit dem Beelzebul, mit dem Fürsten des Teufels unter einer Decke. Und genau nach dieser Geschichte kommt unsere Geschichte. Ich weiß nicht, wie euer Jesus so konzipiert ist in eurem Kopf. Ich weiß auch nicht genau, wie ihr und wie lange ihr schon mit Jesus unterwegs seid. Manche von euch denken vielleicht, Jesus wäre so jemand, der laufend so mit einem Peace-Zeichen durch die Gegend läuft, auch nach 40 Tagen in der Wüste ein weißes Kleid anhat, ein kurz geschorener Bart, lange Haare. Der lächelt immer. Und er sagt immer zu allen Ja und sagt zu allem Amen. Und er freut sich, dass Menschen da sind. So ein ganz handsamer Jesus. Der tritt nicht so auf in unserem Text. Wenn wir Vers 39 lesen, sagte er aber, antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Jesus wird richtig unwirsch. Jesus wird ärgerlich, er wehrt es ab. Manchmal ist Jesus auch so. Einer, der Kante zeigen kann. Er kann zurückweisen. Er kann einfach so sagen, er bekommt kein Zeichen. Warum sagt er das? Er nennt sie ein ehebrecherisches und böses Geschlecht. Wahrscheinlich waren die Juden jetzt nicht alle Ehebrecher. Aber im Alten Testament wird deutlich, dass der Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, ein Ehebund ist. Ein reziprokes Treueverhältnis. Und er sagt, euch kennzeichnet, euch, die ihr mich gerade nach dem Zeichen fragt, dass ihr trotz aller Zeichen nicht glauben wollt und den Bund mit mir gebrochen habt. Euch Menschen, die eigentlich Geschöpfe im Bilde Gottes sind, kennzeichnet, dass ihr diesen Bund nicht mehr wollt, dass ihr treulos seid, abtrünnig. Und das wird dann in diesem Buch Hosea ganz deutlich, wo Hosea eine Prostituierte heiraten soll, die immer wieder fremd geht, um zu verbildlichen, wie wir mit Gott umgehen. Lass uns mal genau diesen Vers 38 lesen. Da sagen sie zu ihm, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Und die von euch, die an der FTH studiert haben oder trotzdem aus Spaß mal sonntagnachmittags ein bisschen Altgriechisch lernen, die würden merken, dass in diesem Text das von Elberfelder sehr freundlich übersetzt ist. Wir möchten ein Zeichen sehen. Aber eigentlich steht im Griechischen da, wir wollen unbedingt ein Zeichen sehen. Ja, im Sinne von, wenn ich sage, dass du was machen musst, dann musst du es machen. Es ist also keine höfliche Bitte, könntest du dir vorstellen, sondern es ist die Aussage, wenn du irgendwas von uns willst, dann musst du erstmal über unser Stöckchen springen. Dann musst du erstmal nochmal ein Zeichen machen. Und wenn wir den Kontext von Matthäus 12 anschauen, dann merken wir, das ist kein Wille mehr, dass sie dann glauben können. Das hätten sie ja in den ganzen Kapiteln im Voraus schon zu Genüge sehen können. Sondern wenn sie ein Zeichen wollen, wollen sie eins, um sagen zu können, jetzt verurteilen wir dich. Am Anfang unseres Kapitels 12 gibt es ja diese Heilung am Sabbat. Und dann kommt dieser eine Vers, wo sie dann sagten, Vers 14, die Pharisäer aber gingen hinaus und sie hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Und ab da beginnt es in den nächsten 16 Kapitel, dass die Pharisäer suchen, wie schaffen sie es, ohne einen Volksaufstand zu haben, weil Jesus ja alle heilt und gut zu den Menschen ist, wie schaffen sie es, dass sie diesen Menschen um die Ecke bringen. Und jetzt kommen sie also und denken, wir machen jetzt ein Streitgespräch. Wir nennen ihn mal Lehrer, finden wir auch gar nicht so schlecht, aber was wir vor allem wollen ist, dass er jetzt mal ein Zeichen für uns macht, dass wir einen handfesten Beweis haben, dass dieser Mensch umkommen muss. Gerade darin liegt das Böse und Ehebrecherische dieser Aussage. Die Leute wollen ein Zeichen und dadurch, dass sie ein Zeichen wollen, zeigt sich, dass sie schon lange mit dem Gott Israels gebrochen haben. Dass sie ein Zeichen wollen, heißt, wir wollen einen Anklagegrund gegen dich, dass wir nicht glauben müssen, dass es tatsächlich möglich ist, dass du der verheißene Messias bist. Unter dem Vorzeichen steht unsere Geschichte. Jesus redet dann mit ihnen und sagt, ihr bekommt kein Zeichen. Und er gibt ihnen verschiedene Hinweise, wer er ist. Denn die Frage nach dem Zeichen ist die Frage, wer du bist. Und ich habe euch das mal unterlegt, und zwar immer mit Gelb oder mit diesem Senf, oder da können sich die Frauen drüber streiten, was es dann genau ist, was für Aussagen er macht über sich selber. Der dritte Punkt, wir hatten das Umfeld des Tatorts anschauen und den Tatort genau anschauen, und jetzt haben wir drittens die Hinweise richtig verstehen. Die Hinweise richtig verstehen heißt, Jesus sagt, okay, ihr wollt ein Zeichen, um zu erkennen, wer ich bin, aber nicht ehrlich, um Glauben zu schaffen, sondern ihr wollt ein Zeichen, dass ihr mich umbringen könnt und dass ihr wie die Weinbergarbeiter den Weinbergbesitzer umbringen, dann den Weinberg für sich haben und sich lossagen von ihrem Gott. Wir brauchen keinen Gott mehr und ich gehe mit euch ins Gespräch. Er sagt nicht, geht von mir, ich habe euch nie gekannt, sondern er sagt, okay, wir reden über eine Sache, über ein Zeichen, wo wir uns einig sind. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mein Spleen ist, weil ich das denke, dass es ganz wichtig ist und ihr seht es anders und ihr dürft ja mitnehmen, was ihr wollt aus dieser Predigt. Aber ich meine zu erkennen, dass dieser Text paradigmatisch, beispielhaft für Jesus ist. Jesus sagt, wenn ihr wirklich ein verlässliches Zeichen sucht, dann kommt mit mir in die Schrift. Er sagt nicht, geht nach draußen und wir gehen nochmal zum nächsten Sabbat in die Ehren und ich heile nochmal ein paar. Sondern er sagt, ihr braucht kein Zeichen mehr, weil wir haben hier mindestens ein Zeichen, das verlässlich ist. Wir gehen gemeinsam zurück zu Jona und dann noch zur Königin von Saba, um euch klar zu machen, wer ich bin. Mehr als Salomo, mehr als Jona. Wir kommen gleich noch drauf. Wenn wir den Text nochmal in Ruhe anschauen, dann ist seine Begründung, sie bekommen kein Zeichen als nur das Zeichen des Propheten. Und dieses Zeichen ist offensichtlich, dass Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war. Und dann gibt es ein Vergleichspartikel im Griechischen, das heißt katos, und das ist unser so. Und er möchte also sagen, es gibt quasi ein vergleichendes Bild von der Bildebene des Jona zu dem, was mir passieren wird. Nämlich, Jona war nicht tot, Jesus wird tot sein. Jona war im Fisch, Jesus wird im Bauch der Erde sein. Jona war es 3 Tage und 3 Nächte, Jesus war es auch 3 Tage und 3 Nächte. Jona wird dann ausgespuckt und dann geht sein Auftrag von neuem los. Jesus wird auferweckt und bringt Leben an Ostern. Er sagt von euch, wer von euch wissen will, wer ich bin, der bekommt jetzt kein Wunder mehr, sondern er kommt mit mir zurück in die Schrift. Und ich erzähle euch, dass da was passiert ist, wo der Jona zeichenhaft in diesen Fisch hineingegangen ist und dort das Gebet spricht, das wir gerade in Jona 2 gehört haben bei der Schriftlesung, und dann neu von Gott berufen wird, wieder loszugehen. Und er sagt, genauso wird mir es passieren, nur noch viel größer. Es wird passieren, dass ich mal hineingehe in die Erde. Und in der Ausdrucksweise des ersten Jahrhunderts heißt es sterben. Und es werden 3 Tage und 3 Nächte sein. Und das heißt in der Ausdrucksweise des ersten Jahrhunderts mausetot. 3 Tage und 3 Nächte lässt man einen Leichnam liegen, bevor die zeremonielle Bestattung ist im Judentum, um klar zu machen, dass diese Person auf jeden Fall nicht aus Versehen begraben wird, sondern die Person ist tot. Was ich euch sagen will, sagt Jesus, da wird was passieren, was schon mal bei Jona passiert ist, nur noch viel größer. Ich gehe da rein in diese Erde und ich werde wieder rauskommen, 3 Tage und 3 Nächte im Herz der Erde und ich bin der Menschensohn. Und die von euch, die sich biblisch auskennen, wissen, dass der Menschensohn-Titel der große Titel der Selbstbezeichnung Jesu ist, wo er sagt, diese Aussage, was ich damit sagen möchte, das sagt ganz klar, wer ich bin. Und der Menschensohn kommt immer wieder im Alten Testament vor. Bei Hesekiel kommt er öfter mal vor. Und er kommt vor allem auch in so einer Vision von Daniel vor, in Daniel 7. Und da sagt er, es wird mal am Ende der Tage einer kommen in großer Macht. Und der wird wieder Gutes und Schlechtes teilen. Und es wird Gericht geben und er wird das neue Jerusalem aufziehen. Und Jesus sagt, der bin ich. Dieser Weltenherrscher, der am Ende der Tage kommt. Und ich lasse mich durch eure Hand wie Jona in den Bauch der Erde bringen. Ich sterbe für euch. Mehr als Jona ist hier. Aber unser Text geht weiter und damit wird es, glaube ich, dann auch klarer. Wir haben noch zwei Schlüsse. Viertens heißt, die richtigen Schlüsse ziehen. Und spätestens jetzt müsst ihr auf jeden Fall einen zweiten Gang schalten, weil jetzt wird es nämlich entscheidend wichtig für uns. Er sagt, okay, ihr wollt ein Zeichen, ihr wollt wissen, wer ich bin. Und ich will euch sagen, wer ich bin, indem ich meinen Titel nenne, nämlich Menschensohn. Und ihr Juden wisst genau, was das bedeutet, nämlich der Herrscher aus Daniel 7. Und ich gebe euch einen Hinweis, dass ich mal sterben werde. Und das wird im Alten Testament immer wieder angedeutet, ganz vorsichtig, im Frühjudentum der Jesuzeit wird immer wieder deutlich, es wird mal einen geben, der um unsere Sünden willen stirbt. Und er sagt, ich bin also dieser große endzeitliche Richter und Herrscher und der wird leiden und sterben. Und der redet aber jetzt noch zu euch, bevor es passiert, dass ihr glaubt, wenn es passiert. Und er sagt jetzt noch zwei entscheidende Sachen, Vers 41 und 42. Er sagt, okay, ihr habt das jetzt zumindest mal gehört, dass ich euch verkündige, ich werde stellvertretend für euch sterben, dass ihr Heil bekommt. Vers 41. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und sie werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Für die von euch, die, so wie ich, nicht christlich aufgewachsen sind, die Geschichte von Jona. Ihr kennt sie, Jona 1, Auftrag, will nicht, andere Richtung, in das Schiff, großes Unwetter, sie werfen ihn runter, in den Bauch hinein, der Psalm aus Jona 2. Jona 3 kommt jetzt folgendes. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Am Strand liegt er da, ausgespuckt aus dem Fisch. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Und da machte sich Jona auf und er ging nach Ninive gemäß dem Wort des Herrn. Ninive war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagesreise weit. Und er rief und sprach, Doppelpunkt, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und sie kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Das ist die Reise von Jona. Das ist Israel, da kommt Jona her, in Joppe steigt er in ein Boot. Dieses Boot sollte eigentlich mal bis hierher gehen, nämlich nach Tarschisch. Diese Meeresenge kennen manche von euch heute auch noch, in Südspanien. Und sie fahren dann also so, umfahren diese Insel, kommen ungefähr hier in Unwetter. Dort verbringt er 3 Tage und 3 Nächte, bis er zum Strand kommt, wird ausgespuckt und das ist die Reise nach Ninive. In der Kinderstunde wird er ausgespuckt, schüttelt sich ab, läuft noch 20 Minuten und ist in Ninive. Das sind ungefähr 1 Monat Reise zu Fuß. Es ist unwahrscheinlich, dass er in dem Fisch noch irgendwelche Goldtaler dabei hatte, von daher wird er gelaufen sein. Wir stellen uns das vor. Er kommt nach Hamburg, er kommt auf die Reeperbahn, ein kleiner Mann, nimmt sich vielleicht noch so ein kleines Kistchen mit, dreht es um, stellt sich drauf, mitten auf der Reeperbahn und sagt noch 40 Tage und Gott wird Hamburg zunichte machen. Mehr als ein Shitstorm wird es da nicht geben heute. So ein kleiner Mann kommt nach Ninive und er predigt und diese Leute drehen um und erkennen ihre Schuld und sagen, wir müssen unbedingt was anderes machen. Und sie finden Glauben an Gott aus 6 Worten Gottes. Das ist die Predigt Jonas. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Text. Da werden Leute aufstehen. Warum? Denn, also im Kausalsatz, ne? Sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jona ist hier. Warum bringt Jesus das Beispiel von Jona? Weil er sagt, die hatten nur 6 Worte und sind umgekehrt. Und ihr hört mich Tag und Nacht reden und es ist euch völlig egal. Und hier ist noch einer, der ist der Menschensohn, endzeitlicher Richter und leidender Retter, 3 Tage und 3 Nächte, neues Leben, und der ist größer als der klassische Prophet des Alten Testaments, Jona. Und ich kann euch mehr sagen als alle Propheten im Alten Testament zusammen und Wichtigeres. Und ihr hört mich, aber ihr reagiert nicht angemessen. Wenn wir das also nebendran in unsere Bibel schreiben würden, dann wäre der entscheidende Vergleichspunkt, ihr reagiert nicht so wie die, denn die haben angemessen reagiert. Die haben es richtig gemacht, die haben von Gott gehört und haben Sacktuch angezogen und gesagt, wir müssen umkehren. Das ist der erste Vergleichspunkt. Und der zweite Vergleichspunkt ist die Königin von Saba. Nochmal kurz lesen. Eine Königin des Südens oder von Saba wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Das funktioniert genau gleich wortwörtlich so wie der erste Vergleichspunkt mit den Männern von Ninive. Und jetzt kommt die zweite Erklärung, denn, und jetzt kann ich nicht mehr lesen, weil es zu eng ist für mich, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, mehr als Salomo ist hier. Uns interessiert jetzt erstmal nur diese Reihe. Hier ist Saba, die Erdkunde-Freaks von euch wissen, dass es Jemen ist heute, und die Strecke von Jemen bis nach Jerusalem, um damals den regierenden König Salomo zu hören, sind ungefähr 3000 Kilometer. Könnte sein, dass das irgendwo zwischen 75 und 90 Tagesreisen sind. Okay. Die Geschichte steht in 1. Könige 10. Königin von Saba ist im Süden, die hat von Händlern gehört, da ist einer, der ist Wahnsinn. Herrlicher Typ. Und du musst unbedingt mal diesen Menschen kennengelernt haben, weil der hat nämlich große Weisheit. Und die Königin von Saba sagt, alles klar, ich nehme meinen Hofstaat, lauf mindestens 75 Tage durch Wüste, 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 bisschen schönes Land, Wüste, 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 sehr viel Steppe, Wüste, 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 bisschen schönes Land, Jerusalem. 75 Tagesreisen mindestens, teuer, schmutzig, staubig, enorm aufwendig, man kann keine Geschäfte nebenher machen und sehr gefährlich. Sie kommt, um zu hören. Und jetzt machen wir den gleichen Punkt wieder, den wir hatten bei Jona. Der erste Begründungsabsatz war, denn sie taten Buße, weil sie von Gott gehört haben. Sie haben auf die Worte Gottes angemessen reagiert. Und der zweite Vergleichspunkt ist, sie kam von den Enden der Erde, um zu hören. Okay? Wir abstrahieren das. Jesus sagt, ich bin der ultimative Prophet, größer als Jona. Und ich bin der große König, größer als Salomo. Und meine Worte sind keine vermittelten Gottesworte wie ein Prophet, sondern wenn ich rede, redet Gott. Und ich werde einmal als der große Richter der Welt und als der leidende Erlöser in die Erde gehen und für euch sterben. Und ihr reagiert nicht angemessen. Jesus schüttet sein Herz aus vor diesen Leuten und sagt, alles gebe ich euch, ich heile eure Kranken und ich tue, was der messianische Helfer und Heiland des Alten Testaments zu tun hat, dass ihr erkennt, ihr kennt die Schriften und die Männer aus Ninive und die Königin von Saba und ihr hört mich doch nicht. Sehend seht ihr nicht. Der 5. Punkt heißt, den Täter identifizieren und damit sind wir dann auch fertig. Spätestens jetzt mache ich mich bei euch unbeliebt. Weil spätestens jetzt muss ich euch sagen, dass es nicht um die Pharisäer des 1. Jahrhunderts geht. Wie kann es sein, dass wir die Worte Gottes vor uns liegen haben und glauben, dass Jona existiert hat und dass Salomo und die Königin von Saba existiert hat und wir glauben auch darüber hinaus, dass Jesus da war und Gott in Person ist Und dass er sogar noch sagt, am Ende der Tage gibt es mal ein Gericht. Und wir hören das alles und wir gehen nachher nach Hause und es war eine gute Predigt. Lass uns nicht diesen Fehler machen, immer noch mehr zu wollen, immer noch mehr Zeichen und mehr Wunder und bessere Lieder und irgendwelche Zettel vom Himmel. Jesus stellt uns diese Frage in diesem Text, reicht uns, was geschrieben steht? Genügt es uns, morgens zur Bibel zu kommen und reagieren wir richtig? Ich kann das so gut nachvollziehen, dass wir als westlich intelligent geprägte Menschen, die denken, der Intellekt wäre alles, dieses Buch lesen und Theologie daraus machen und eine Hochschule gründen und da Menschen ausbilden und morgens denken, ich habe wieder was über Gott gelernt, ohne zu erkennen, dass das die falsche Reaktion ist. Wissen ist Mittel zum Zweck der Anbetung. Dieses Buch existiert, dass wir es lesen und glauben und Liebe entwickeln für Jesus. Dieses Buch ist kein Informationsbuch, sondern Beziehungsbuch. Gott kommt und spricht und wir haben mehr als Jonas 6 Worte. Wir haben diese ganze Bibel mit 66 Büchern, wovon wir manches nicht verstehen. Aber seht ihr, die schwierigen Sachen, die ich in meiner Bibellektüre immer habe, sind nicht die Teile, die ich nicht verstehe, sondern die ich verstehe. Weil die heißen ja, dass ich es auch machen muss. Jona und Salomo und die Königin von Saba sind alles vergangen. Jesus bleibt. Und Jesus sagt, ich komme mit meinen Worten zu euch. Und ihr dürft sein wie die Königin von Saba, die sich aufmacht und zu meinen Füßen hinsitzt. Und die hört, was Gott sagt. Das sind die zwei Vergleichspunkte. Die hat keine Kosten und Mühen gescheut, Gott zu hören. Sie hat 75 Tagesreisen gemacht. Und sie, die Männer von Ninive, haben Buße getan. Und zwar nicht einfach so, sondern weil sie Gott getroffen haben. Wann war das letzte Mal, dass ihr Bibel gelesen habt? So richtig. Und dann geglaubt habt, dass Gott redet. Und zwar auf so eine Weise, dass wir Gott kennenlernen und verstehen, wie groß unsere Sünde ist. Und wir Buße tun und uns Jesu Knien setzen und zu seinen Füßen und sagen, jetzt rede du. Ich will das hören. Lasst uns machen wie die Königin von Saba, die kam vom Ende der Erde, kein Weg war zu weit und sie machte einen Weg bis ganz dahin, setzte sich hin wie die Maria zu seinen Füßen und sie hörte zu. Wir müssen heute keine Weisheiten von Salomo mehr anhören, sondern wir können Jesus zuhören. Das Johannesevangelium sagt es mal in einer anderen Weise. Er sagt, er kam in sein Eigentum und die Seien, sie nahmen ihn nicht auf. Denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn ihr jetzt da seid und denkt, okay, das war jetzt wieder einfach imperativ, dann lässt euch vielleicht das nochmal an euer Herz ran. Die ganze Bibel redet davon, dass Kontakt mit Jesus und unser persönliches Empfinden, wie stark unser Glaube ist und wie sehr wir ihm vertrauen und wie wenig unser Herz erschüttert wird durch diese Welt, ganz eng beieinander liegt. Einfacher gesprochen, mit Jesus Zeit verbringen, wird unser Vertrauen stärken und wird uns entspannter werden lassen für den Zerbruch unseres Lebens. Und es gibt uns Kraft, dass wir die nächste Woche so bewältigen, dass wir am Schluss immer noch Jesus vertrauen. Das heißt, der Umkehrruf des Jona und der Aufruf von Jesus, wie die Königin von Saba, die Worte von Gott zu hören und zu suchen, ist kein Imperativ, dass ihr noch mehr machen müsst. Das ist der geniale Tipp von Gott, der sagt, wenn ihr wieder tief glauben wollt und mit mir tief gehen wollt, dann nehmt diesen Weg auf euch. Und wisst ihr, das ist ja gar nicht so das große Ding. Wir müssen ja heute nicht mehr 75 Tagesreisen machen, um einen Tag mit Gott reden zu können. Sondern wir müssen uns nur überwinden, dass wir abends früher ins Bett gehen und morgens früher den Wecker stellen und nicht auf Snooze drücken. Wir müssen uns nur überwinden, dass wir uns Zeiten rausnehmen, um Gott zu suchen. Gott lässt sich finden. Und jetzt müssen wir das machen, was jeder Tatort macht. Es waren nicht ganz 90 Minuten. Der Tatort ist aber schon zu Ende und wir sind jetzt ungefähr bei 21.40 Uhr. Und das ist jetzt das, was alle Ermittler machen müssen und keiner gern macht, nämlich den Bericht schreiben. Dass wir nicht vergessen, was wir erkannt haben, weil wir sonst nachher gehen und in der gleichen Misere stecken, und es wird auch so sein, aber mit der gleich kleinen Hoffnung. Es war die ganze Zeit da, direkt vor unseren Augen. Jesus, der Menschensohn, unser Erlöser, kommt, um uns für sich zu kaufen. Und er kauft uns und nimmt uns für sich. Das ist das Rätsels Lösung. Wir wollen jetzt nochmal über die 5 Punkte nachdenken. Und ich werde sie ganz langsam vorlesen und nicht mehr viel dazu sagen. Und dann beten wir und dann habt ihr es geschafft. Damit wir nicht vergessen, was wichtig war. Erstens, Jesus sagt, in der Schrift werdet ihr mich finden. Ganz sicher, ganz verlässlich. Jesus zeigt uns, zweitens, dass das Beste, was uns passieren kann, er selbst ist. Er ist mehr als der Tempel, das war die Diskussion am Anfang von Matthäus 12. Er ist mehr als ein Prophet, mehr als ein König. Er ist unser Messias, der Menschensohn, der kommt, um uns für sich zu gewinnen. Drittens. Jesus lädt uns ein heute, wo uns das Wort Gottes trifft, nicht unser Herz zu verschließen, sondern es den Männern aus Ninive gleich zu tun. Umkehren zu Jesus selber. Warum? Weil wir keine andere Hoffnung haben für unser Leben, als umzukehren. Viertens. Jesus gibt uns den besten Platz der Welt, von den Enden der Erde unter Gottlosigkeit zu kommen und bei ihm hinzusitzen und bei ihm zu bleiben. Und dann passiert das, was ihr nur erfahren könnt, aber nicht durchdringen. Wenn er sich uns zeigt, ist es genug. In aller Zerbrochenheit, in all dem, was unser Leben echt hart macht. Wenn sich Jesus zeigt, dann ist es uns genug. Fünftens. Einer hat selbst diesen langen, mühsamen, schrecklichen Weg genommen, viel mehr als 3000 Kilometer und viel schrecklicher als Wüste, damit wir mit ihm leben können. Unser Retter, unser Jesus. Amen. Jesus, wir glauben an dich und wir bekennen vor dir unsere ganze Schuld. Was du schon lange weißt, möchten wir uns in Erinnerung rufen, dass wir nichts zu bringen haben und du das wusstest und uns geliebt hast und uns erlöst hast und dich selbst für uns hingegeben hast, als wir noch Sünder waren. Jesus, und wir sind traurig darüber, ich bin da traurig drüber, diese Woche gelebt zu haben und gelernt zu haben und nicht draus gelernt zu haben. Jesus, vergib uns unsere Schuld und erlöse uns von dem Bösen. Dass dein Name geheiligt wird und wir umkehren und glauben und darin so eine große Freude empfinden, dass es für diesen Ort und dahin, wo wir gehen, ein Zeugnis ist und uns bewahrt. Wir sind so froh, dass du entschieden hast, uns am Glauben zu halten bis ans Ende. Und das genügt, wenn du da bist. Schenk, dass wir das so tief verstehen, dass es uns wirklich trägt in unseren Krankheiten und Depressionen und in der Schuld und in den Schwierigkeiten und dem Zerbruch, den wir diese Woche erlebt haben und erleben werden in der nächsten. Erbarm dich über uns und schenk, dass dein Name in unserem Herzen geheiligt wird. Amen. Nächste Woche kommt der Werner, das ist so ein Knaller. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ja, der ist echt super. Wir erheben uns zum Segen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ich will euch Ruhe geben. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und so für euch gibt es nun keine Verdammnis mehr, für die, die in Christus Jesus sind. Und für diese neue Woche segne euch Gott, der Allmächtige. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seinen Frieden, der reicht. Amen.